Die Nachrichten von SRF um 12 mit Simon Richle. Ältere Menschen sollen länger im eigenen Zuhause wohnen und, wenn möglich, später in ein Pflegeheim ziehen müssen. Deshalb sollen AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner, die Ergänzungsleistungen beziehen, künftig eine Pauschale erhalten, mit der sie etwa eine Haushaltshilfe oder Mahlzeitendienste bezahlen können. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Gemäß dem Bundesrat benötigt etwa ein Drittel der Personen, die in einem Alters- oder Pflegeheim leben, weniger als eine Stunde Pflege pro Tag. Die nun beschlossenen Pauschalen sollen helfen, Heimeintritte zu verzögern oder gar zu vermeiden. Wegen einiger Differenzen geht das Geschäft nochmals an den Nationalrat. Und jetzt noch zwei weitere Entscheide vom Schweizer Parlament. Dieses will, dass Tabakwerbung in der Schweiz teilweise erlaubt bleibt, obwohl das Stimmvolk zu einem Werbeverbot Ja gesagt hat. National- und Ständerat sind sich einig, dass Tabakwerbung in Zeitungen oder Zeitschriften erlaubt bleiben soll, wenn diese vor allem über Abos verkauft und zu 98% von Erwachsenen gelesen werden. Die Vorlage kommt nun noch in die Schlussabstimmung. Und das Parlament hat zusätzliches Geld bewilligt für die Teilnahme von Schweizer Forschenden an EU-Programmen. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen Nachtragskredit von über 650 Millionen Franken fürs laufende Jahr genehmigt. Schweizer Forschende können im Rahmen einer Übergangsregelung schon seit Anfang 2025 an fast allen EU-Ausschreibungen teilnehmen, zum Beispiel am Horizon-Programm. In Deutschland hat es letztes Jahr deutlich mehr antisemitische Vorfälle gegeben als noch 2023. Das schreibt die Antisemitismus-Meldestelle RIAS. Insgesamt hätten letztes Jahr Betroffene oder Zeugen mehr als 8600 antisemitische Vorfälle gemeldet, also fast 77% mehr als noch im Jahr davor. Die meisten Meldungen betreffen verletzendes Verhalten, wie zum Beispiel Beleidigungen. Es gab zudem auch mehrere hundert Fälle von Sachbeschädigungen und Bedrohungen, 186 Angriffe und 8 Fälle von extremer Gewalt. Diese Zahlen basieren auf Meldungen, die der Verband RIAS von Betroffenen oder Zeuginnen und Zeugen erhalten hat. Die antisemitischen Vorfälle seien vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 angestiegen, schreibt die RIAS. Israel reagierte auf diesen Terrorangriff mit einer Militäraktion im Gazastreifen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.315 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 93,77 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,41 Rappen. Und das Wetter. Am Nachmittag gibt es Regen und teils heftige Gewitter. Morgen ist es dann ruhiger und zeitweise sonnig. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Michael Wettstein.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. 1.
Die Wochenteilung haben wir gerade hinter uns. Das ist der Mittwochmittag in Begleitung von SRF 1. Dani Vorler am Apparat. Ich wünsche euch im Namen vom ganzen Team einen guten und eine schöne Mittagspause.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Zum Film-Soundtrack von Flashdance, Irene Cara bei SRF 1. What a feeling, heimer gehört zum Mittag. Die Schweiz wird offenbar zum Magnet für organisierte Kriminalität. Jetzt muss sie entschieden gehandelt werden, warnt Eva Wilde-Gortez, die neue Direktorin vom Bundesamt für Polizei, in ihrem ersten Radiointerview. Wie will sie da diesbezüglich vorgehen? Eva Wilde-Gortez ist zu Gast bei meinem Kollegen David Karasek heute am 1 hier auf SRF 1 in der Sendung Tagesgespräch. Und in wenigen Minuten etwa auf die 20 ab 12 in das Neueste von der Gewitterfront.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her.
Ich sitze so hier an dieser Bar, wo ich immer wieder gehe. Immer da, wenn nichts mehr geht. Irgendwer steht alles Kopf, ich kann es nicht verstehen. Warum habe ich den Typ nicht gerade lassen? Das Gefühl, ich sehe im falschen Film und finde es ziemlich schlimm, dass der nicht checkt, um was das geht. Er schnurrt endlos auf mich hin und scheint, wie nett das sei gewesen. Wird wie zusammen in seinem Himmelbett. Jetzt sieht er mich schon in Weiss mit Ring und Blumensträuss und plant schon die Hypothek auf unserem Haus. Bis der Tod ist scheiden, aber schreibt er mir sein Leben und droht, dass er mich nie mehr verliert. Er ist schon lang vorbei und für mich ist das jetzt gesehen. Er will meine Wohnung und mein Herz. Er verkauft mein Liebe und Seele. Für meine Treue bis zum bitteren Ende. Und er geht fast schon vor Liebe und dreht fast nur vor Lust. Für immer und ewig, aber nicht mit mir. Für immer und ewig, und schon gar nicht mit dir. Ich weiß schon längst, wie kurz das kann sein. Für immer und ewig. Für immer und ewig, aber nicht mit mir. Für immer und ewig.
Immer und ewig. Mit der Sina ist es 21 Minuten nach der 12 geworden.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Ja, die Gewitterstimmung zieht sich seit dem Sonntag irgendwie durch und wird alles andere als schwächer. Jürg Ackermann bei SRF Meteo, was kommt da auf uns zu?
Ja, es nähert sich von Westen her eine Gewitterfront, die Potenzial für Unwetter mit sich bringt. Ausgehend von diesen Gewitter sind nämlich Sturm, lokal sogar Orkanböen möglich und dann könnte die Gewitter auch sehr stark Regen oder sogar Hagel bringen. Aktuell liegt die Gewitterfront noch über Frankreich und in der Schweiz ist mit zum Teil starkem Föhn in der Alpen noch teils sonnig, zuerst mal an vielen Orten trocken, doch eben im Laufe vom Nachmittag bis in den Abend hinein überquert uns dann die Zone mit diesen Gewitter und es sind vorlaufend schon starke bis stürmische Böen möglich. Also alle, die Aktivitäten heute Nachmittag im Wald geplant haben, sollten darauf vorbereitet sein und einen Schutz bereit haben. In Kombination mit dem Föhntopf verstärken sich dann die Gewitter Richtung Osten und es können sich dann auch kräftige Gewitterlinien oder sogar auch Superzellen bilden. Wo aber die genau durchziehen, ist leider im Voraus nicht vorhersagbar. Darum lohnt es sich immer mal wieder einen Blick an den Himmel zu werfen, aufs Regenradar oder auf unseren Live-Ticker, den wir auf unserer Webseite von SRF Meteo ständig aktualisieren. Während sich die Gewitterlage, die Wetterlage dann am Abend im Norden beruhigt, kommen dann die kräftigsten Gewitter im Tessin und der angrenzenden Region am Abend und in der Nacht auf morgen auf, wo dann zum Teil im Süden sehr viel Regen bringen können. Und durch das sind in der Nacht bis morgen Morgen auf der Alpen-Südseite auch Hangrutsch oder sogar Murgänge nicht ganz ausgeschlossen. Um das Ganze nochmal zusammenfassen, nach der aktuell noch ruhigen und föhnigen Phase in den Alpen besteht dann im Laufe vom Nachmittag bis in den Abend hinein Unwetterpotenzial im Norden, speziell wegen dem starken Wind und lokal auch Hagel, im Süden vor allem in der Nacht auf morgen wegen dem starken Regen. Es heisst also, darauf vorbereitet sein, auch wenn es definitiv nicht überall so wüten kommt.
Und gibt es das Unwetterpotenzial auch für morgen?
Ja, eher weniger, auch wenn es vereinzelt morgen nochmal Gewitter kann geben. Vor allem, die bringen vor allem intensiven Regen. Das vor allem so im Süden und auch den Bergen an, von dem Berner Oberland, Zentralschweiz bis in Alpstein rein. Sonst ist morgen so ein bisschen wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Phasen, dann im Wallis, Westen und auch über dem Flachland, wo es auch an vielen Orten sogar trocken bleibt. Vor allem so in den Bergen an, da bildet sich dann morgen wieder grössere Quellwolken und eben auch Regengüsse, teilweise auch Gewitter, wo dann am Nachmittag ganz vereinzelt vielleicht sogar ins Flachland rauslaufen können. Aber wie gesagt, bleibt es im Flachland an vielen Orten trocken. Das bei Temperaturen von etwa 21 Grad. Im Rhonetal gibt es ungefähr 24 Grad. Und im Süden gibt es dann morgen so ein bisschen um den Mittag rum mal ein ruhigere Phase. Es lockert auch zum Teil auf, bevor dann im Laufe vom Nachmittag weitere, zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter aufziehen im Süden. Bei etwa 22 Grad. Und dann kommen wir zum Freitag. Das ist dann der freundlichste Tag der Woche. Abgesehen von Wolkenresten und dann der Tag der Quellwolken ist häufig sonnig. Das bei etwas wärmeren 24 Grad. Es kann aber auch am Freitag nochmal Platzregen oder Gewitter geben. Das nur noch vereinzelt und hauptsächlich am Jura entlang und in den zentralen und östlichen Voralpen. Und im Süden, da lässt der Regen am Freitagvormittag nach. Es lockert auf, aber vereinzelt sind dann am Nachmittag und Abend nochmal Regengüsse möglich.
Wir merken uns ja, Freitag, der freundlichste Tag dieser Woche. Und dann geht's los, ab ins Pfingstlager für viele Kinder. Mit was für Wetter für über die Viertig?
Ja, man muss mit vielem rechnen. Zeltlager oder auch sonst muss man uns am Samstag und am Sonntag wieder auf wechselhaft und besonders am Sonntag auf kühles Wetter einstellen. Teilweise sind sogar auch starke Gewitter möglich, was man sicher muss im Auge behalten. Und der Pfingstmäntig, der sehen dann wieder deutlich ruhiger und sonniger aus, sodass sie Zelt auch wieder trocknen können.
Das der Wetterüberblick mit dem Jürg Ackermann von SRF Meteo. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.
Danke gleichfalls.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Spice Girls bringen uns hier zum Informationsmagazin Rendezvous Viva Forever. Heimer gehört's.
SRF Verkehrsinfo.
Entwarnung in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunzgen Nord und Herkingen besteht keine Gefahr mehr durch Pneuteile auf der Fahrbahn. Und weiter Stau in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und auf dem Westring ab Urdorf Süd. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Badischer Bahnhof, daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Wassen.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Hilfslieferungen für Gaza sind wieder gestoppt. Das IKK ist besorgt darüber.
The humanitarian situation in Gaza is beyond catastrophic.
Die Situation sei mehr als katastrophal, sagt IKK-Sprecher Hashem Oseiran. Hochsensible Daten sollen über den Schweizer Nachrichtendienst an Russland geflossen sein. Die ganze Geschichte im Rendezvous und die Stellungnahme des zuständigen Bundesrats Pfister, der Maßnahmen verspricht. Kinder vor Tabakwerbung schützen. Wie genau hat das Parlament entschieden? Klar ist, ein Totalverbot soll es nicht geben. Die neue Direktorin des Bundesamts für Polizei fürchtet um die Sicherheit in der Schweiz, wegen der organisierten Kriminalität. Was sie tun will, erzählt Eva Wildi-Cortez im Tagesgespräch. Rendezvous. Die Themen zusammengestellt hat Jonas Liniger. Am Mikrofon für Sie, Ivana Pribakovic. Die humanitäre Hilfe im Gazastreifen ist gestoppt. Auf unsere Anfrage erklärt der Sprecher des IKRK, das sei sehr schlimm.
Humanitarian needs are overwhelming. One truck, three trucks, even 100 trucks of aid per day are simply not enough to meet the scale of needs among 2 million people.
Die humanitären Bedürfnisse der 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser seien überwältigend. Da würden nicht einmal 100 Lastwagen reichen, sagt Hashem Oseiran vom IKK. Die israelische Armee warnt die Bevölkerung im Gazastreifen davor, die Verteilzentren für Hilfsgüter zu besuchen. Die Straßen dorthin würden als Kampfgebiete gelten. Nachdem in den vergangenen Tagen über 50 Palästinenser bei der Verteilung der Hilfsgüter ums Leben gekommen sind, will die für die Verteilung der Hilfsgüter verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation nach eigenen Angaben die Sicherheit in den Verteilzentren verbessern. Das IKK sagt, humanitäre Hilfe dürfe nicht politisiert werden.
It's also very important that this distribution complies with the fundamental principles of humanity, impartiality, neutrality and independence. Aid should not be politicized.
Frage an Auslandredaktorin Susan Brunner. Was meint das Internationale Komitee vom Roten Kreuz damit, die Hilfe dürfe nicht politisiert werden, sondern nach Prinzipien der Menschenrechte und der Neutralität funktionieren?
Ja, humanitäre Hilfswerke arbeiten aus Prinzip nicht für die eine oder andere Kriegspartei. Sie liefern Hilfe, wo die Zivilbevölkerung Hilfe braucht. Die Gaza Humanitarian Foundation macht das anders. Sie agiert wie der verlängerte Arm der israelischen Regierung und der Armee und auch der USA. Zwar behaupten die USA, die Stiftung sei unabhängig, aber das ist sie nicht. Eben wurde ein enger Vertrauter Präsident Trumps der neue Chef der Stiftung. Und Israel verfolgt mit der Verteilung von Hilfe politische Ziele. Bis jetzt sind die wenigen Verteilstellen für Nahrungsmittel so aufgestellt worden, dass hungernde Menschen dorthin gelangen müssen auf sehr langen Wegen. Und weil die Armee gleichzeitig seine Angriffe verstärkt, kann es sein, dass die Hilfesuchenden dann nicht mehr zurückkehren können, wo sie hergekommen sind. Was dem Ziel der Regierung entspricht, dass die palästinensische Bevölkerung auf einer kleinen Fläche zusammenzutreiben, um noch heftiger gegen die Hamas vorzugehen oder, wie selbst US-Präsident Trump gesagt hat, die Bevölkerung irgendwann ganz zu vertreiben. Eine solche Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe kann das IKK niemals gutheißen.
Also um es auf den Punkt zu bringen, in welchem Dilemma stecken denn die Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das IKRK, Médecins Sans Frontières, die UNO und viele andere?
Ja, das Absurde ist, es stehen Hilfsgüter für den Gazastreifen bereit, an der Grenze zum Gazastreifen, vor allem von der UNO. Israel lässt diese Lastwagen jedoch nicht einfach hinein. Zuerst blockierte Israel sämtliche Hilfsgüter, um die Hamas zum Aufgeben zu zwingen. Und jetzt wirft Israel der UNO vor, sie verteile die Hilfsgüter nicht, weil eben die UNO und andere Hilfswerke sich nicht den Bedingungen unterordnen wollen, welche Israel für die Lieferung von Hilfsgütern stellt. So wie die umstrittene Stiftung, die genau dort Verteilstellen macht, wo sie die israelische Armee will. Das ist ein Dilemma für humanitäre Organisationen. Sie müssen unparteiisch arbeiten und humanitäre Prinzipien einhalten. Wenn sie das nicht tun, dann ist ihre Glaubwürdigkeit weg, auch in anderen Konflikten. Gleichzeitig drohen 2 Millionen Menschen zu verhungern, wenn das so weitergeht. Also, wie entscheiden? Helfen und riskieren, dass die humanitäre Hilfe in Zukunft in den Dienst der Kriegsparteien gestellt wird, oder nicht helfen und damit in Kauf nehmen, dass Menschen verhungern?
Wer jetzt hier zuhört, also müssen sich alle überlegen, die etwas gespendet haben für Gaza, wie soll meine Spende eingesetzt werden oder wie sicher nicht?
Ich denke, dieses unmögliche Dilemma kann man nicht über Spenden oder Nichtspenden lösen. Da braucht es eher politischen Druck, damit Staaten, Hilfswerke nicht zu Handlangern ihrer politischen Ziele umfunktionieren. Es gibt ein humanitäres Völkerrecht und das steht zunehmend unter Druck.
Nun noch zur Kritik von israelischer Seite. Bei den Bildern dieser Verteilzentren sehen wir immer nur Männer. Wieso sind zum Beispiel keine Frauen zu sehen, allenfalls Kinder?
Das Problem ist, dass diese Verteilzentren sehr weit weg sind von dort, wo die Menschen sind. Also ich sage jetzt in ihren Städten, Dörfern oder was davon noch übrig geblieben ist. Viele Kinder und auch Frauen sind zu schwach hinzugehen. Die Männer hören von der Gewalt und denken, besser wir gehen hin, damit sich nicht Frauen und Kinder dieses aussetzen. Und, das hat mir eine Quelle im Gazastreifen gesagt, es ist auch so, wenn man die Familie da lässt, hat man das Gefühl, man wird von dort nicht vertrieben, auch wenn es dort gar nicht mehr so viel gibt.
Ist denn bekannt, ob die Hamas ganz konkret ihre Mitglieder bei der Verteilung dabei hatte oder auch versucht hat zu provozieren?
Das ist ganz sicher so und man sieht auch viele Videos respektive Posts auch auf Facebook genau zu diesem Thema. Es gab ja auch Proteste gegen die Hamas und das würde auch passen zu früheren Kriegen. Es ist ganz klar, die Hamas hat auch Hilfsgüter gestohlen, damit auch ein Geschäft gemacht und versucht damit auch die Macht zu konsolidieren.
Das IKK sagt jedenfalls, es sei bereit, um zu helfen.
The ICRC stands ready to scale up operations and to scale up the distribution of aid as soon as the conditions allow.
Was würde es denn brauchen?
Ich denke, dass man die Hilfswerke, die langjährige Erfahrung haben in solchen Gebieten, dass man die machen lässt und nicht irgendeine Stiftung gründet und meint, man könne damit 2 Millionen Menschen helfen.
Danke für die Einordnung, Susan Brunner. Und damit zu den weiteren Nachrichten mit Simon Richle.
Ältere Menschen sollen länger im eigenen Zuhause wohnen und, wenn möglich, später in ein Pflegeheim ziehen müssen. Deshalb sollen AHV- und IV-Rentnerinnen und Rentner, die Ergänzungsleistungen beziehen, künftig eine Pauschale erhalten. Mit dieser sollen sie etwa eine Haushaltshilfe oder Mahlzeitendienste bezahlen können. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Gemäß dem Bundesrat benötigt etwa ein Drittel der Menschen, die in einem Alters- oder Pflegeheim leben, weniger als 1 Stunde Pflege pro Tag. Die nun beschlossenen Pauschalen sollen helfen, Heimeintritte zu verzögern oder gar zu vermeiden. Wegen einiger Differenzen geht dieses Geschäft nochmals an den Nationalrat. Das Parlament hat zusätzliches Geld bewilligt für die Teilnahme von Schweizer Forschenden an EU-Programmen. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen Nachtragskredit von 666 Millionen Franken fürs laufende Jahr genehmigt. Schweizer Forscherinnen und Forscher können im Rahmen einer Übergangsregelung bereits seit Anfang 2025 an fast allen EU-Ausschreibungen teilnehmen, beispielsweise am Horizon-Programm. Und jetzt nach Frankreich. Die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen muss ihr lokales Politikamt abgeben. Dies, nachdem sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden ist. Ein Amtsgericht hat entschieden, es ist rechtens, dass Le Pen nach ihrer Verurteilung das Lokalamt entzogen wurde als Rätin im nordfranzösischen Departement Pas-de-Calais. Die rechte Politikerin hatte sich gegen diesen Amtsentzug gewehrt, das Gericht hat die Beschwerde nun aber zurückgewiesen. Ende März war Marine Le Pen zu einer Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt worden. Sie ging dagegen in Berufung, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Das Gericht verhängte aber auch ein 5-jähriges Verbot, bei Wahlen anzutreten. In Deutschland hat es letztes Jahr deutlich mehr antisemitische Vorfälle gegeben als noch 2023. Das schreibt die Antisemitismus-Meldestelle RIAS. Insgesamt hätten letztes Jahr Betroffene oder Zeugen mehr als 8600 antisemitische Vorfälle gemeldet, also fast 77% mehr als noch im Jahr davor. Die meisten Meldungen betreffen verletzendes Verhalten, wie zum Beispiel Beleidigungen. Es gab zudem auch mehrere hundert Fälle von Sachbeschädigungen und Bedrohungen, 186 Angriffe und 8 Fälle von extremer Gewalt. Die antisemitischen Vorfälle seien vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 angestiegen, schreibt die RIAS. Israel reagierte auf diesen Terrorangriff mit einer umstrittenen Militäraktion im Gazastreifen. 20.000 Menschen wurden heute in der deutschen Stadt Köln evakuiert, und zwar wegen eines Bombenfundes. Es ist die größte Evakuierung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Bomben handelt es sich um 3 Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, schreibt die Stadt Köln. Heute sollen sie entschärft werden. Im betroffenen Gebiet liegen etwa die gesamte Kölner Altstadt, Teile der Einkaufszone, das alte Rathaus und auch ein Spital. Und jetzt noch zum Wetter. Ab dem Nachmittag und bis in die Nacht hinein ziehen Regen und teils heftige Gewitter vorbei. Morgen scheint zeitweise die Sonne und es wird nur noch stellenweise nass, besonders auf der Alpen-Südseite. Dazu gibt's rund 20 Grad.
Sie hören Rendezvous, die Zeit 12.41 Uhr. Der Schweizer Geheimdienst, der NDB, ist mit einer Russland-Affäre konfrontiert. Mitarbeitende des NDB haben über Jahre eng mit der umstrittenen russischen Firma Kaspersky zusammengearbeitet und dabei sollen auch Informationen an russische Geheimdienste geflossen sein. Über die Recherche von SRF Investigativ sprach ich vorhin mit einer der Autorinnen, Maybrit Horlacher, und fragte sie, worum geht's im Kern?
Ja, also im Fokus dieser Affäre steht das Cyberteam des NDB. Das ist ein Team, das die Aufgabe hat, Hackerangriffe zu verhindern und aufzuklären. Und dieses Team hat in den Jahren 2015 bis 2020 auch widerrechtlich gearbeitet. Es hat Daten zu Hackerangriffen beschafft, ohne Bewilligungen. Das ist schon länger bekannt als sogenannte Cyberaffäre. Wir hatten nun Einsicht in ein geheimes Dokument des NDB, das diese Affäre beleuchtet. Und dieses Dokument zeigt, dass die Affäre eben deutlich grösser ist. Das Cyberteam arbeitete in jener Zeit eng mit der russischen Firma Kaspersky zusammen. Dieser Firma werden seit Jahren Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nachgesagt. Sie selbst weist diese Vorwürfe zurück.
Jetzt steht der Vorwurf der Spionage im Raum. Können Sie erklären, was da dran ist?
Im Geheimbericht ist zu sehen, das Cyberteam hat diverse inoffizielle Kontakte zu Kaspersky unterhalten. Der damalige Chef des Teams teilte demnach auch Informationen über private Mailadressen und teils private Threema-Chats mit den Kaspersky-Kontakten. Und dabei sollen eben auch Informationen abgeflossen sein. Vom Schweizer Geheimdienst über Kaspersky an den russischen Militärgeheimdienst GRU. In einem Fall handelt es sich laut Bericht um klassifizierte, also hochsensible Informationen. Demnach hätten auch Leben gefährdet sein können. Wir haben den bekannten Investigativjournalisten Christo Grosev, der viel zu russischer Spionage recherchiert, um eine Einschätzung gebeten und er sagt:
This is espionage. This is espionage on behalf of Russia and countries that take this more seriously, like the United Kingdom, would treat it as espionage.
Also Grosev sagt, das sei Spionage im Interesse Russlands, so schätzt er das ein. Und Länder wie Großbritannien, die das ernster nehmen würden, würden einen solchen Fall als Spionage behandeln, sagt er.
Dass dann Daten abgeflossen sind zu russischen Geheimdiensten, das haben die Schweizer dann nur gemerkt, weil andere Geheimdienste darauf hingewiesen haben.
Ja, wir sehen im Geheimbericht, dass 2 große befreundete Geheimdienste die Schweiz mehrfach auf diesen möglichen Informationsabfluss hingewiesen haben. und sie drohten dann auch ultimativ damit, die Zusammenarbeit einzustellen. Im Dezember 2020, das war 2 Jahre nach der ersten Meldung durch so einen Partnergeheimdienst, reagierte der NDB. Der Chef des Cyberteams verließ dann den Schweizer Geheimdienst.
Und damit ist das Problem gelöst, nachdem jetzt der Chef des Cyberteams nicht mehr da ist.
Nun, der NDB selbst startete nach diesem Weggang des Chefs im Frühling 2021 eine interne Untersuchung. In den Bericht, der daraus entstand, hatten wir Einsicht und es gab dann auch noch mehrere andere Abklärungen und Untersuchungen danach. 2 Punkte scheinen wichtig. Soweit wir sehen, wurde in diesen Untersuchungen auf einen anderen Aspekt fokussiert, jenen der illegalen Datenbeschaffung durch das Cyberteam, aber eben nicht auf diese Russland-Komponente. Und zweitens, es gibt rund um die Untersuchungen innerhalb des NDB diverse Unregelmäßigkeiten. Das hat der NDB selbst so im Bericht geschrieben. Also ein Beispiel, der Schweizer Geheimdienst erhielt interne Hinweise, dass im Cyberteam Daten im großen Stil gelöscht worden seien. Und dem Chef des Cyberteams war es offenbar auch möglich, seinen Laptop mitzunehmen und Monate später gelöscht zurückzubringen. Das heißt schlicht, das ganze Bild dieser Russland-Affäre, das sieht man nicht.
Wir sprechen gleich weiter, doch zuerst zur Frage, was bedeutet dieser Vorfall, dieser Datenabfluss für die Schweiz sicherheitspolitisch? Maybrit Hörlacher und Konradin Zellweger haben bei 2 Sicherheitspolitikern nachgefragt.
Balthasar Glättli ist Nationalrat der Grünen und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission. Er sagt,
mit diesen neuen Informationen kommt die Cyber-Affäre eine ganz neue Dimension über eine internationale Dimension, die uns in Gefahr gebracht hat, dass wichtige Partnerdienste gar nicht mehr mit der Schweiz zusammenarbeiten.
Dass der Schweizer Geheimdienst eng mit der russischen Firma Kaspersky zusammengearbeitet hat, wirft für Glättli eine grundsätzliche Frage auf.
Faktisch zu einem Zeitpunkt, wo Russland schon Krim annektiert hat, wo schon klar war, es gibt Cyberoperationen, Beeinflussung von der öffentlichen Meinung in Europa, in den USA. Wer hat in der Schweiz den Entscheid getroffen, dass man so eine Zusammenarbeit macht? Und ist der Bundesrat einfach ausgelassen worden oder hat er das sogar mitgetragen?
Auch Thomas Horta von der SVP ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission im Parlament. Er sagt, grundsätzlich habe er nichts gegen eine nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Russland oder einer russischen Firma.
Schlussendlich haben wir eine Welt und auf dieser Welt sind die Länder. Und die Länder können wir nicht weghaben oder wegradieren oder sagen, mit dem schaffen wir nicht zusammen. Oder? Also müssen wir eigentlich auch mit dem Good Guys und Bad Guys, wir müssen mit beiden zusammenarbeiten. Aber wichtig ist, wie wir mit denen zusammenarbeiten.
Und so wie das Cyberteam in den Jahren 2015 bis 2020 gearbeitet habe, inoffizielle Kontakte mit Kaspersky, Teilen von hochsensiblen Daten, auch über private Kanäle, das berge ein hohes Risiko.
Wenn ein Nachrichtendienst so funktioniert, dann gefährdet er auf der einen Seite das eigene Land, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Daten halt vielleicht missbraucht werden können. Und als Drittes verliert man das Vertrauen international bei allen anderen Nachrichtendiensten.
Ich frage mich, wie hat das passieren können? Ist es eine brutale Naivität gewesen? Oder ist es vielleicht sogar im Extremfall ein russischer Doppelagent, der eingeschleust worden ist in Nachrichtendienst von der Schweiz? Beides lässt mich nicht mit mehr Vertrauen in NDB zurück.
Der Spionageverdacht steht im Raum. Glättli verweist auf die strafrechtliche Dimension. Spionage oder politischer Nachrichtendienst, wie es im Schweizer Strafgesetzbuch heisst, ist eine Straftat.
Da sind sensible Daten offenbar austauscht worden auf einem Weg, wo sie mehr oder weniger direkt beim russischen Geheimdienst landet. Und die Frage, ob das nicht auch illegale nachrichtendienstliche Tätigkeit ist, zulasten zum Schaden der Schweiz, die muss man sauber abklären.
Und abzuklären sei auch, wie das Cyberteam heute aufgestellt sei. Erst vor wenigen Wochen hat die Aufsichtsbehörde über den Geheimdienst ABND einen Prüfbericht veröffentlicht. Dort drin steht, der NDB habe bis 2024 noch immer keine Kontrollen im Cyberteam installiert.
Und das wirft die politisch brisante Folgefrage auf, was macht denn der Nachrichtendienst heute? Was machen denn die Leute, die auch in diesem Team waren und noch beim Nachrichtendienst arbeiten heute? Wie wird denn heute sichergestellt, dass geführt wird und nicht einfach mit beiden Augen weggeschaut?
Thomas Hurta sagt, die politische Aufsicht habe in diesem Fall nicht gegriffen.
Das ist eine politische Brisanz und das muss man politisch aufarbeiten.
Jetzt, wo der NDB mit dem angekündigten Abgang von Direktor Christian Düsse sowieso einen neuen Chef suche, sei ein guter Moment, den Geheimdienst NDB neu aufzustellen.
Ja, Maybrit Horlacher, Sie haben den Schweizer Nachrichtendienst NDB und den damaligen Chef des Cyberteams ja auch um Stellungnahme gebeten. Was sagen Sie?
Ja, der damalige Chef des Cyberteams weist über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurück. Diese seien, Zitat, völlig aus der Luft gegriffen. Der NDB habe gegen ihn weder einen Vorwurf noch eine Anschuldigung erhoben. Er könne sich aber nicht weiter äußern, weil er weiter an die Geheimhaltungspflicht gebunden sei. Der Nachrichtendienst NDB hat unsere Fragen inhaltlich nicht beantwortet, sondern schreibt allgemein, er kommentiere keine geheimen Berichte gegenüber Medien. Der Geheimdienst sagt weiter, das Cyberteam sei unterdessen umfassend reorganisiert und die Führung verbessert worden.
Der VBS-Chef Bundesrat Martin Pfister hat Massnahmen angekündigt. Sie haben ihn zum Interview getroffen und um eine Stellungnahme gebeten. Und Bundesrat Pfister sagt...
Die Vorwürfe betreffen den Nachrichtendienst zwischen 2015 und 2020. Anschliessend sind 3 ausführliche Berichte gemacht worden, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Jetzt geht es darum, zu prüfen, ob die Massnahmen getroffen worden sind, die in diesen Berichten empfohlen worden sind.
Wie prüfen Sie das jetzt? Also was machen Sie genau? Hat es Strafanzeigen gegeben? Was haben Sie vor?
Also wichtig ist, dass jetzt die Massnahmen geprüft werden. Ich habe für das eine Administrativuntersuchung eingeleitet, die noch einmal abpunktiert, Punkt für Punkt, alle Empfehlungen, die in diesen Berichten, in diesen ausführlichen Expertenberichten gemacht worden sind, ob die wirklich umgesetzt worden sind, wenn wir jetzt in einer anderen Situation sind.
Sind auch Strafvermittlungen im Gang?
Es sind keine Strafvermittlungen gegen die Zeitperiode 2015 bis 2020 im Gang.
Wie stellen Sie heute sicher, dass keine Daten, die nicht nach Russland abfließen.
Das ist, glaube ich, Bestandteil unter anderem von dieser administrativen Untersuchung. Ich will wissen, ob alle Massnahmen getroffen worden sind, die wir dort empfohlen haben in diesen 3 Berichten, damit wir jetzt an einem guten Ort sind, weil das Vertrauen in Nachrichtendienste ist von zentraler Bedeutung und ich setze alles daran, persönlich, dass das wiederhergestellt wird.
Bundesrat Martin Pfister im Interview mit Maybrit Horlacher. Die Recherche nochmals nachlesen können Sie online auf srf.ch/Russlandaffäre. Und auch die Rundschau berichtet über die Russlandaffäre heute Abend im Fernsehen um 20.10 Uhr auf SRF 1. In der Schweiz soll jede Art von Werbung für Tabakprodukte, für die Kinder und Jugendliche erreicht, verboten werden. Das steht in der Bundesverfassung, seit das Schweizer Stimmvolk vor 3 Jahren Ja gesagt hat zu einer entsprechenden Volksinitiative. Heute Morgen nun haben sich der National- und Ständerat geeinigt, wie dieses Verbot umgesetzt werden soll. Eins vorneweg, ein Totalverbot soll es nicht geben. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wie sieht denn der Kompromiss aus, den die beiden Räte jetzt beschlossen haben?
Ja, fast 2 Jahre lang hat das Parlament jetzt darum gerungen, wie das Tabakproduktegesetz angepasst werden soll. Der Bundesrat hatte ursprünglich eine Vorlage unterbreitet, die ein recht weitgehendes Werbeverbot für Tabakprodukte in Printmedien vorsah. Auch an Verkaufsstellen oder Festivals, die für Minderjährige zugänglich sind, sollte es keine Werbung mehr geben dürfen. Das stieß aber im Parlament auf Widerstand. Der Nationalrat hat die Vorlage im Frühling des letzten Jahres sogar einmal abgelehnt. Jetzt haben sie sich auf einen Mittelweg geeinigt, die beiden Räte. Es gibt kein totales Werbeverbot. In Zeitungen und Zeitschriften, die mehrheitlich über Abonnemente verkauft werden und bei denen 98% der Leserinnen und Leser Erwachsenen sind, soll Tabakwerbung erlaubt bleiben. Einzige Bedingung, sie darf nicht auf der Frontseite sein. Und auch an öffentlich zugänglichen Orten bleibt Tabakwerbung erlaubt, wenn sichergestellt ist, dass sie für Minderjährige weder sichtbar noch zugänglich ist. So steht es jetzt im Gesetz.
98% mehrheitlich erwachsene Leser. Nun, also in der Bundesverfassung steht etwas anderes. Ist es denn verfassungskonform, wie das Parlament, was das Parlament jetzt verabschiedet hat?
Da gibt es unter den Juristen, wie so häufig, unterschiedliche Einschätzungen. Das Bundesamt für Justiz, das hat sich im letzten Herbst in einer Stellungnahme auf den Standpunkt gestellt, dass die jetzt beschlossenen Ausnahmen für Zeitungen und Zeitschriften nicht vereinbar sein mit der Bundesverfassung. Dort sei seit der Annahme der Initiative klar festgehalten, dass Werbung Minderjährige nicht erreichen dürfe und das sei mit der jetzigen Formulierung Gesetz nicht sichergestellt. Der Bund geht davon aus, dass mit dieser Formulierung rund 50 Schweizer Zeitungen und 40 Zeitschriften weiterhin Tabakwerbung abdrucken dürfen.
Also wird der Initiativtext verändert oder eigentlich verwässert? Ich nehme an, das Komitee der Volksinitiative Kinder ohne Tabak ist nicht begeistert.
Nicht begeistert, aber es akzeptiert den Entscheid. Es spricht in einer Medienmitteilung von einem versöhnlichen Abschluss. Der Auftrag aus der Volksabstimmung werde in knapp genügender Form umgesetzt, schreibt es. Das Parlament habe tragfähige Kompromisse gefunden, die auch für die Trägerschaft der Initiative akzeptabel seien. Mit anderen Worten, das Komitee verzichtet auf das Referendum gegen diese Vorlage. Es will aber wachsam bleiben, denn jetzt muss der Bundesrat die Details in einer Verordnung regeln. Viele Formulierungen im Gesetz bieten noch Interpretationsspielraum und das Initiativkomitee will sich da einsetzen, dass der Auftrag aus der Bundesverfassung konsequent umgesetzt wird, wie es ankündigt.
Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt, vielen Dank. Es ist kein Grande Amore und auch keine Grande Amour. Das Verhältnis zwischen Giorgia Meloni und Emmanuel Macron gilt als schwierig, schon länger. Gestern hat der französische Präsident Macron die italienische Regierungschefin Meloni in Rom zu einer Aussprache getroffen. Ziel war es, die vielen Reizthemen, die Meinungsverschiedenheiten und Animositäten hinter sich zu lassen. Im Anschluss ans Treffen gab es keine Medienkonferenz. Darum wird man wohl erst in den nächsten Wochen wissen, ob das Treffen die beiden wirklich näher gebracht hat. Zum Verhältnis Italien-Frankreich, die Analyse von Franco Battel aus Rom.
Italien zieht im direkten Vergleich mit Frankreich oft den Kürzeren. Man hat keine Atomwaffen, ist kein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der UNO, man hat den Zweiten Weltkrieg verloren und die italienische Staatsverschuldung ist noch höher als jene Frankreichs. Darum schaut Italien immer wieder neidisch auf Frankreich, während Frankreich, wissend, dass man die Nummer eins ist, von der italienischen Rivalität kaum Kenntnis nimmt. Das ist der Hintergrund, vor dem sich Giorgia Meloni und Emmanuel Macron nun seit geraumer Zeit streiten. In der Migrationspolitik, bei der europäischen Aufrüstung, beim Verhältnis zu Trump, bei der Politik gegenüber Russland und der Ukraine. Selten ziehen Meloni und Macron am gleichen Strick. Kommt dazu, dass die italienische Rechtsregierung mit der Erzfeindin Macrons liebäugelt, mit Marine Le Pen vom sehr weit rechts stehenden Rassemblement National. Trotz allem versuchten gestern Abend Italiens Premierministerin und Frankreichs Präsident in Rom einen Neustart. Zurück auf Feld 1. Sie nahmen sich Zeit für eine Aussprache und im Anschluss traten sie nicht gemeinsam vor die Medien, sondern gingen gemeinsam etwas essen. Ein unverfängliches Programm. Denn zumindest in der Küche weiß Italien, dass man die Nummer eins ist. Ein Heimspiel also für Meloni, das sich Macron vermutlich gerne gefallen ließ. Man wird in den nächsten Wochen sehen, ob Rom und Paris nun vermehrt zusammenspannen. Nötig wäre es. Beide Länder stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Hohe Schulden, viel Migration oder der Klimawandel am Mittelmeer bedroht beide. Allerdings hängt das alles nicht allein von Meloni und Macron ab. Denn schon bevor die beiden im Amt waren, war das Verhältnis Rom-Paris immer wieder belastet. So gewährte etwa Frankreichs Ex-Präsident Mitterrand italienischen Linksterroristen Unterschlupf. Oder der ehemalige italienische Vize-Regierungschef Di Maio hofierte die Gilets jaunes, die Gelbwesten. Es gibt also eine Tradition französisch-italienischer Kakophonie. Immerhin fühlt sich Italien seit kurzem ein bisschen weniger als ewige Nummer zwei. Denn beim BIP, bei der Wirtschaftsleistung, hat Italien zu Frankreich aufgeschlossen. Allerdings nur, wenn man die Wirtschaftsleistung pro Kopf und Kaufkraft bereinigt berechnet. Man sieht, es bleibt kompliziert.
Franco Battels Analyse aus Rom. Die neue Direktorin des Bundesamts für Polizei macht sich Sorgen. Sie sagt, die Schweiz werde zum Magneten für organisierte Kriminalität. Darum müsse jetzt gehandelt werden. Wie, erzählt Eva Wildi-Cortez in ihrem ersten Radiointerview im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Simon Riechle.
Beim Schweizer Geheimdienst, beim NDB, haben Mitarbeitende über Jahre eng mit der umstrittenen russischen Firma Kaspersky zusammengearbeitet. Dabei sollen auch Informationen an russische Geheimdienste abgeflossen sein, wie eine Recherche von SRF Investigativ zeigt. Das Schweizer Parlament will, dass Tabakwerbung in der Schweiz teilweise erlaubt bleibt, und zwar in Zeitungen und Zeitschriften, wenn diese vor allem über Abos verkauft und zu 98% von Erwachsenen gelesen werden. Das wollen National- und Ständerat, obwohl das Stimmvolk zu einem Werbeverbot Ja gesagt hat. Die Vorlage kommt nun noch in die Schlussabstimmung. Und in Frankreich muss die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen ihr lokales Politikamt abgeben. Dies, nachdem sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden ist. Le Pen hatte sich dagegen gewehrt, dass ihr das Amt entzogen wurde. Ein Gericht hat die Beschwerde nun aber abgewiesen. SRF Verkehrsinfo von 12.59 Uhr. Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Wiese und Badischer Bahnhof. Daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann. Dann in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon, auf dem Westringer Burdorf Süd und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen.
Das Tagesgespräch mit David Karasek.
Es gibt immer mehr organisierte Kriminalität in der Schweiz. Das sagt die neue Direktorin vom Bundesamt für Polizei FEDPOL, Eva Wildi-Cortez. Willkommen im Tagesgespräch.
Grüß dich, Herr Karasek. Merci vielmals für die Einladung.
Seit dem 1. Februar sind Sie an der Spitze vom Bundesamt für Polizei als oberste Terrorbekämpferin, als oberste Kriminalitätsbekämpferin vom Land. Das ist Ihr erstes Radiointerview. Sie warnen vor der organisierten Kriminalität in der Schweiz und vor einer Gewalteskalation durch Mafiagruppen. Wieso ist die Schweiz so attraktiv für Kriminelle?
Die Schweiz ist attraktiv für Kriminelle, weil die Schweiz im Herzen von Europa liegt, die Schweiz sehr stabile Politik hat und starke Finanzmärkte. Und das alles, was wir auch schätzen in der Schweiz, wir Bürger, ist etwas, was die Kriminellen auch schätzen und darum sind sie da unter uns.
Und wie dramatisch ist die Lage?
Die Lage ist so, dass man zwingend muss heranschauen muss, dass man jetzt Massnahmen ergreifen muss, dass man sich strategisch ausrichtet, die verschiedenen Sicherheitspartner, und dass man das anpackt. Wir sind im Moment dran, eine Strategie zu erarbeiten auf Hochtouren mit unseren kantonalen und nationalen Partnern, und es ist jetzt Zeit zu agieren.
In der Schweiz gibt es ja keine abgehängten Viertel wie in Belgien oder wie in Frankreich. Wie kommen Sie darauf, dass die Lage so dramatisch ist? Was haben Sie genau für Indizien?
Wir haben eine Bestandesaufnahme gemacht mit unseren Partnern und ganz vielen Behörden haben wir befragt im letzten Jahr und eine Bestandesanalyse gemacht. Und dort konnte man feststellen,